Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihrem Kind auf dem Spielplatz. Der Kleine ist 3 Jahre alt, klettert begeistert herum und spielt mit anderen Kindern, bis er plötzlich nicht mehr mit den anderen Kindern spielt, sondern neben ihnen sitzt und ganz ernst ist. Und sagt, was die anderen Kinder gerade zu ihm gesagt haben. Dass er komisches Haar habe, dass seine Haut hässlich sei und dass er komisch riechen würde. Und jetzt stellen Sie sich vor, wie Sie bemerken, dass das eben nicht einfach so die üblichen Gemeinheiten sind, weil Kinder nun mal grausam sind, sondern dass Sie selbst als Kind genau denselben Rassismus erlebt haben. Mit so einem Erlebnis beginnt das neue Buch von Tupuka Ogette. Sie ist Antirassismus-Trainerin, Bestseller-Autorin und zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Guten Tag.
Guten Tag, ich freue mich auch sehr.
Ich hätte ja nach diesem Erlebnis gar nicht gefragt, weil ich nicht in schlechten Erinnerungen wühlen will, aber Sie stellen diese Szene ja nicht ohne Grund zu Beginn Ihres Buches. Was ist da in Ihnen vorgegangen, als Sie gemerkt haben, Ihr Kind erlebt dasselbe wie Sie eine ganze Weile vorher?
Also einerseits hat es mich selbst zurückgeworfen auf mein 5-jähriges Ich. Und gleichzeitig ist diese Situation, also ich beschreibe die natürlich exemplarisch im Buch, aber sie ist natürlich eine von vielen. Und auch davor haben wir schon Situationen erlebt, meinem großen Sohn und so weiter. Sie reiht sich ein. Und was sich zu diesem Zeitpunkt breit gemacht hat, war halt in mir eine große Wut und auch ein großes Gefühl von Ohnmacht, dass auch 30 Jahre später die gleichen Dinge passieren, also dass schwarze Kinder die gleichen Dinge erleben.
Die Szene steht ja wahrscheinlich aber auch deswegen zu Beginn, weil Sie die Situation dann mit Ihrem kleinen Sohn drehen. Sie wenden die. Was machen Sie mit dem?
Ja, also sie steht auch deswegen am Anfang, weil ich diesen Kreis schließen wollte, also von mir im ersten Buch dann hin zu meinem Kind und auch gleich mit diesem Gerücht aufräumen wollte, ob Rassismus überhaupt heute noch wirksam ist. Mhm. In der Situation sage ich zu meinem Sohn, dass wir uns erinnern wollen an dieses, was wir uns jeden Morgen sagen, nämlich du bist richtig, du bist wichtig. Also ich habe versucht, mich auf ihn zu konzentrieren, ja, ihn in den Arm zu nehmen, seine Erfahrung zu validieren, die nicht wegzureden und versucht, ihn zu trösten und habe dann Ziel genommen auf die Eltern von den anderen Kindern.
Das ist ja der wichtige zweite Schritt, Ihrem Sohn zu sagen, du bist richtig, du bist wichtig, ist das eine. Aber Sie wollen ja auch die Welt ein bisschen verändern und in dem Fall zumindest den Spielplatz ein bisschen verändern. Wie gehen Sie dann auf Eltern zu?
Ja, also die Welt verändern ist natürlich ein sehr, sehr,
sehr großes Wort,
Ziel. Genau, also ich bin schon froh, wenn es in den kleinen Situationen
Genau, also bleiben wir auf dem Spielplatz. Was machen
genau.
Sie da?
Genau, also ich habe versucht, mit den Eltern zu sprechen, um ganz ehrlich zu sein, damals das Gespräch lief überhaupt nicht gut. Also es kam ganz viel Abwehr mir entgegen und ich bin sehr traurig und verzweifelt von diesem Spielplatz gegangen. Das ist die Realität. Aber ich habe ja dann Workshops begonnen für Eltern schwarzer Kinder und habe ja versucht, meiner Ohnmacht und meinem Wut eine Art Ausdrucksform zu geben und ja in Gespräche einzusteigen mit anderen, die Ähnliches erleben wie ich. Und ja.
Das heißt, Sie haben daraus eigentlich ja Ihren Beruf gemacht mit diesen Workshops. Das haben Sie gerade gesagt, Workshops für die Eltern schwarzer Kinder, aber ja nicht nur.
Genau, ich habe begonnen mit Workshops für Eltern schwarzer Kinder und dann ist es relativ schnell explodiert. Ja? Also inzwischen arbeiten wir mit eigentlich in allen Bereichen dieser Gesellschaft bis auf den rechten Rand und auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz. Ich durfte letztes Jahr vor der UN sprechen, also es ist tatsächlich explodiert und wir werden inzwischen eingeladen in alle Bereiche dieser Gesellschaft. Im Bildungskontext, aber auch in große Unternehmen bis hin zu politischen Parteien und auch kleine engagierte Vereine.
Das Knifflige oder vielleicht auch das Bittere ist ja, dass Sie genauso wie damals auf dem Spielplatz, auch wenn Sie jetzt heute mit Menschen reden, die weiß sind und die vielleicht null Verständnis für die Probleme haben, über die Sie reden, Sie sind auf deren guten Willen angewiesen. Neulich war hier Jasmin Barek mit ihrem neuen Buch über radikale Kompromisse zu Gast und die hat gesagt, ja, das ist das Problem. Immer die, die für Fortschritt, für Progression sind, die müssen auf die anderen, die nichts verändern wollen, zugehen. Die sind auf deren guten Willen angewiesen. Erleben Sie das auch so?
Ja, also ein ganz großes zentrales Privileg von Weißsein ist eben, dass man sich nicht mit Rassismus beschäftigen muss, wenn man es nicht möchte. Und das kann auch ich nicht ändern. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem. Ich habe ein Angebot und ich spreche eine Einladung aus. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass in den letzten, vor allen Dingen in den letzten 2 Jahren, sehr, sehr viele Menschen dieses Angebot angenommen haben und auch verstehen, wenn sie sich mit Rassismus auseinandersetzen, dass es auch für sie selbst eine Befreiung bedeutet.
eine Befreiung und auch eine Aufforderung steckt in Ihrem Buch drin und ich glaube auch in Ihren Workshops. Sie sagen uns nämlich, wir müssen mal als erstes unser Happy Land verlassen. Was ist dieses Happy Land?
Also Happy Land ist eigentlich ja ein Bewusstseinszustand. Hm. Ne? Diese Vorstellung oder dieses Märchen, was wir lernen, dass Rassismus schlecht ist und auch moralisch zu verurteilen ist und dass es aber lediglich in der rechten Ecke sitzt. Ja? Und nur bei Nazis und Rechtsradikalen. Und dass allein die Ablehnung von Rassismus schon reicht, damit man selber eigentlich nichts mit Rassismus zu tun hat und schon gar nicht Rassismus reproduzieren kann. Und das nenne ich das Happy Land. Das ist nicht so happy, aber das kommt so happy einher. Und es ist zentral für die rassismuskritische Reise, dieses Land zu verlassen, also diesen Bewusstseinszustand hinter sich zu lassen.
Und überhaupt erstmal zu bemerken, dass man überhaupt da drin ist in diesem Happy Land.
Genau, und ich glaube, die Basis von rassismuskritisch denken und dann auch in der Konsequenz leben lernen, ist zu verstehen, dass wir alle in eine rassistische Schieflage geboren wurden. Also ich sage immer, Rassismus war schon da, bevor wir da waren. Und wir haben das quasi eingeatmet an allen Stellen unseres Alltags, in Kinderbüchern, Schulbüchern, in der Sprache. Es umgibt uns. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt zu verstehen, unabhängig davon, ob wir das wollen oder nicht, unabhängig davon, ob wir Rassismus schlecht finden oder nicht, haben wir es aber quasi inhaliert.
Und ich glaube, sehr greifbar wird dieses Problem, wenn Sie beschreiben, wenn ich als Weißer attestiert bekomme, hör mal zu, du hast da gerade was gemacht, das war eigentlich rassistisch. Und ich denke, aber so habe ich es doch gar nicht gemeint. Da empfehlen Sie, erstmal tief durchatmen.
Das ist in jedem Falle gut.
Also ja, tief durchatmen.
Und dann tatsächlich versuchen, diesen Drang, sich jetzt zu rechtfertigen und zu erklären, warum man das alles nicht so gemeint hat und so, zu widerstehen und für einen Moment lang innezuhalten und tatsächlich ja, zu hören und danach zu forschen, was eigentlich passiert ist. Weil ganz oft ja, verstricken wir uns dann in Diskussionen darum, ob das jetzt rassistisch ist, ob man das jetzt sagen darf, ob das jetzt mit einem persönlich was zu tun hat und so weiter. Und das verdeckt aber die Diskussion, die wir eigentlich brauchen, nämlich darüber, was ist eigentlich passiert? Wo ist eine Verletzung entstanden und warum und wodurch? Und was ich mir auch als Individuum natürlich auch wünschen würde, aber auch für unsere Gesellschaft, ist, dass wir Rückmeldungen zu dem Thema Rassismus als Chance begreifen, als Chance, etwas besser zu machen. Und das ist im Alltag natürlich nicht immer leicht.
Das ist nicht
einfach.
Aber
das wäre das Ziel.
Genau, und das liegt an dieser Moralfrage und über die reden wir gleich noch. Tupuka Ogette hier im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem Buch Und jetzt du rassismuskritisch leben. Und ich habe vorhin schon angedeutet, ich würde ja eigentlich meinen, dass Rassismus nicht nur falsch ist, sondern auch zutiefst unmoralisch beim Lesen Ihres Buches erfahre ich aber, naja, diese Kategorie Moral, die kann auch eine Stolperfalle sein, um den eigentlich notwendigen Dialog zu verhindern. Ja. Wie meinen Sie das?
Also natürlich ist Rassismus schlecht und natürlich ist es so, dass Rassismus auch sehr viel Schmerz und Zerstörung in diese Welt gebracht hat. Darüber müssen wir gar nicht diskutieren. Hm. Aber so wie wir Rassismus diskutieren, haben wir rassistisch agieren oder was Rassistisches sagen oder tun, verknüpft mit moralisch schlechter Menschsein. Und diese Verknüpfung führt dazu, dass es unmöglich ist, im Alltag über Rassismus zu sprechen, weil natürlich niemand schlecht sein will und niemand moralisch böse sein möchte. Und wenn wir aber das Verständnis haben, dass wir alle rassistisch sozialisiert sind, also wir alle das quasi eingeatmet haben, auch unabhängig davon, wie wir Rassismus selber finden oder nicht, dann wäre es eigentlich hilfreicher, im ersten Schritt diese Moralfrage so ein bisschen rauszunehmen und zu sagen und nüchterner drauf zu schauen, was ist eigentlich passiert und warum. Und das nicht so zu koppeln. Also du kannst durchaus ein guter Mensch sein und trotzdem wirst du Rassismus reproduzieren. Also das ist eine traurige Wahrheit, aber diese Erkenntnis ist wichtig und hilft dann auch, etwas nüchterner darüber zu sprechen.
Also drei Dinge sollen wir rausnehmen, lese ich bei Ihnen. Den Gedanken, dass das was Individuelles sei, dann eben, dass es was Moralisches ist, was über mich etwas aussagt und aber auch, dass es überhaupt mit Vorsatz zu tun habe. Das war für mich auch so eine Knackstelle zu begreifen. Ich kann etwas Rassistisches tun, ohne es so gemeint zu haben.
Ja, und das ist auch...
Also können Sie das an einem Beispiel erklären?
Ja, also Rassismus definiert sich über den Effekt und nicht über die Intention. Wenn ich Ihnen jetzt auf den Fuß trete und der ist irgendwie verletzt, dann habe ich ja mehrere Möglichkeiten zu reagieren. Dann kann ich sagen, oh Mensch, das tut mir leid und ich reflektiere mal, wie konnte das passieren und ich mache es nicht wieder. So. Oder ich kann sagen, naja, also gestern bin ich XY auf den Fuß getreten, der hat jetzt nicht so gejault wie Sie und mein Fuß tut übrigens auch weh und das machen wir immer so, da wo ich herkomme. Und egal, wie ich reagiere, hat das ja keine Auswirkungen auf die Schmerzen, die Sie haben und wie lange es braucht, bis der Fuß wieder heilt. Es hat Auswirkungen darauf, wie unsere Beziehungsebene sich entwickelt. Ja, im Fall 1 sagen Sie, na gut, blöd gelaufen. Im Fall 2 vielleicht eher, sollten wir uns aus dem Weg gehen. Aber es hat keine Konsequenz dafür, wie groß der Schmerz ist und wie stark die Verletzung ist. Und genauso ist das mit Rassismus.
Und wenn dann schwarze Menschen Rassismus spiegeln, einem Weißen, einer Weißen gegenüber, dann beobachten sie etwas, was häufig eintritt, nämlich erstmal ein Erschrecken, ein Entsetzen, daraus vielleicht auch so ein bisschen so eine Abwehr. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn ich sowas vorgeworfen bin. Natürlich bin ich dann entsetzt, weil ich wollte das überhaupt nicht. Sie gehen aber so weit zu schreiben, das hat manchmal auch was von einem Machtinstrument, so mit weißen Tränen zu reagieren.
Also es gibt ja den Begriff aus der rassismuskritischen Wissenschaft White Fragility oder weiße Zerbrechlichkeit auf Deutsch. Das ist quasi die Grenzschutzpolizei von Happyland. Ja? Und das sind diese Abwehrgefühle, die sie beschreiben. Das kann Wut sein, das kann Scham sein, Schuld sein. Und die sind verständlich, wenn man da systemisch drauf guckt. Die verhindern aber auch, dass wir tatsächlich darüber reden, was eigentlich passiert ist. Und jetzt müssen Sie bitte Ihre Frage nochmal beginnen.
Sie bezeichnen das als Machtinstrument. Ich verstehe den Mechanismus, denn aber Machtinstrument klingt ja so, als würde ich quasi absichtlich so Krokodilstränen weinen, um nicht drüber reden zu müssen.
Naja, es geht auch hier wieder um den Effekt, denn der Effekt ist ja, dass am Ende des Tages wieder Weißsein zum Thema gemacht wird und nicht tatsächlich die Verletzung und der Rassismus, der erlebt wird, wenn wir uns jetzt nur auf ihre Wut und ihre Abwehr konzentrieren.
Das macht dann den großen Unterschied. Und es macht vielleicht auch einen Unterschied, diese Zerbrechlichkeit, diese Weiße, die Sie da beschreiben, und eine Weiße vielleicht auch Verunsicherung, die wiederum eigentlich was Positives wäre. Dass ich merke so, upsala, ich kann da in so vielen Punkten vielleicht gar nicht mehr so sicher sein. Wo würden Sie da die Grenze sehen?
Also diese Unsicherheit, davon höre ich jetzt ganz viel. Ich glaube, ganz viele Menschen also beschreiben uns das, dass sie sich unsicher fühlen. Und ich sage immer, ich würde mir wünschen, dass wir dem was Positives abgewinnen oder vielleicht sogar schaffen, diese Unsicherheit zu umarmen, weil die Unsicherheit ja bedeutet, es ist etwas in Bewegung. Ja, Menschen möchten nicht verletzen, möchten keine Fehler machen, versuchen Dinge zu hinterfragen. Und natürlich werden trotzdem Dinge passieren. Man wird weiterhin Fehler machen, weil wir Menschen sind. Aber diese Unsicherheit bedeutet, ja, es ist Bewegung drin. Und ich würde mich freuen, wenn wir, oder ich glaube, der Weg, der uns helfen wird, ist zu sagen, ich sage immer auf Englisch, we have to get comfortable with the uncomfortable. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass diese Gespräche nicht leicht sind und dass sie sich auch manchmal unangenehm anfühlen. Aber das ist was Gutes.
Das ist was Gutes. Und es wird auch in Ihrem Buch sehr deutlich, dass Sie überhaupt nicht Anhängerin davon sind, irgendwie etwas zu verbieten. Du darfst etwas nicht sagen oder dergleichen. Also es ist ein sehr, sehr freundliches Buch. So habe ich das zumindest gelesen. Es ist auch deswegen so, ja?
Ich muss dazu was sagen. Ja. Also ja, es ist freundlich, aber zu sagen, dass ich niemandem was verbiete, hat auch damit zu tun, dass ich Menschen nicht aus ihrer eigenen Verantwortung entlassen möchte.
Ja, ja, Sie schreiben schon auch, wenn Sie das dann trotzdem weiterhin tun, ja, dann leben Sie auch mit den Konsequenzen, dass Sie nämlich als Rassist wahrgenommen werden. Das heißt, diese Freundlichkeit, die ich in diesem Buch gelesen habe, die lese ich auch deswegen da drin, weil Sie an Ihrer eigenen Biografie deutlich machen, das ist gar nicht so einfach zu erkennen, dass wir in so einem rassistisch geprägten Leben aufwachsen, weil Sie selbst hatten ein schwarzes Coming-out, schreiben Sie.
Mhm. Ja.
Das kann ich mir darunter vorstellen.
Oder Politisierung.
Ja.
Also auch ich bin ja in einer Welt groß geworden. Auch ich bin rassistisch sozialisiert. Ich habe bestimmte Erlebnisse gemacht, aber ich hätte die nie unter Rassismus einordnen können, weil ich und auch die Menschen um mich herum keine Sprache dafür hatten. Und schwarze Politisierung ist für mich dieser Prozess. Und das ist auch eine kollektive Erfahrung. Also sehr viele schwarze Menschen und People of Color erleben das, ist, wenn man beginnt zu verstehen, huch, das Problem bist ja gar nicht du, sondern das Problem ist tatsächlich Rassismus. Und das hat einen Namen. Und es gibt eine große Bandbreite an Literatur dazu schon lange. Es gibt viele Menschen, die gegen Rassismus kämpfen und man kann sich dem anschließen. Und das ist ein emotionaler Prozess, aber der ist sehr wichtig.
Wir haben das Gespräch begonnen mit Ihrem Sohn, der mit 3 Jahren auf dem Spielplatz ähnlichen Rassismus erlebt hat wie Sie als Kind. Haben Sie die Hoffnung, dass Ihr Sohn im Laufe seines Lebens noch eine wirklich andere Gesellschaft erlebt oder vielleicht dann seine Kinder, falls er welche haben wird?
Also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Aber ich glaube, die Vision ist nicht, dass wir eine rassismusfreie Gesellschaft erleben. Daran glaube ich nicht. Und auch mein Sohn wird das nicht erleben. Aber was wir erleben können und woran wir arbeiten können, ist eine rassismuskritische Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die sich dem Rassismus stellt, den anguckt und dann gemeinsam auch bekämpft. Und dafür brauchen wir aber viele, viele Menschen.
Das sagt Tupoka Ogette, und Jetzt Du, Rassismus kritisch leben, so heißt ihr Buch. Das ist ein Buch mit vielen praktischen und alltagsnahen Übungen, auch für Freunde, Familien, Schule und Beruf. 329 Seiten für 22 Euro bei Penguin erschienen. Dankeschön für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen herzlichen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.